In der Folge geht es um ein ganz besonderes Thema, zu dem du öffentlich kaum Inhalte finden wirst. Das, was hier stattfindet im Bereich Eigenmarken, Private Label, OEM, ist immer unter dem Postulat der Verschwiegenheit finden Verträge statt. Das heißt, niemand weiß so genau, wer produziert eigentlich die Artikel hier für Amazon und wie gehe ich als Marke denn jetzt eigentlich damit um, wenn Amazon an mich herantritt und mich als Produzenten für die Artikel anfragt? Und wie gehe ich vor allem damit um, strategisch mit der Situation, dass Amazon auf dem Marktplatz Wettbewerbsartikel gegen meine platziert? Darum geht es in der Folge. Das Ganze heute, ja, ist auch ein besonderer Tag. Karneval hier aus Solingen, genau auf dem Altbier-Äquator zwischen Köln und Düsseldorf. Hello und Alaaf. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Vendoren. Heute mit der Folge, wenn Amazon zum Wettbewerber wird, Amazons Eigenmarken und was Hersteller tun können. Solimo, Amazon Elements, Amazon Basics, Amazon Essentials, Happy Belly, Mama Bear. Das sind jetzt nur ein paar von über 100 Eigenmarken von Amazon, die mittlerweile gekennzeichnet sind bei Amazon. Und wenn du oder dein Unternehmen in den Kategorien Batterien, Kabel oder Elektronikzubehör, Haushaltswaren, besonders die Basics, Unterwäsche und Anziehsachen in den Basics oder Nahrungsergänzung unterwegs bist, dann werden die Amazon-Eigenmarken sehr häufig begegnen. In anderen Kategorien vielleicht noch nicht. Aber ich habe die Meldung gehört, dass Amazon seine Eigenmarken konsolidiert. Von weit über 100 auf unter Umständen 20. Das habe ich aus den USA vernommen. Und da habe ich mir gedacht, da werden doch viele Markenhersteller jetzt tief durchatmen und sagen, puh, das ist aber gut, dass Amazon sich da zurückzieht und ich will da gleich mal diesen erleichternden Wind aus den Segeln aus der Richtung nehmen und sagen, nein, es war in den letzten Jahren chaotisch in der Markenführung und dass Amazon das zusammendampft, das spricht eher dafür, dass sie sich da konsolidieren und konzentrieren auf die Marken, die dann da übrig bleiben werden. Das bedeutet, dass Ressourcen konzentriert werden und der Druck auf die Marken sich erhöhen wird. Ja, und dann gehen wir mal in das Thema rein. So aus Amazon-Sicht warum macht man grundsätzlich Eigenmarken als Handel? Es besteht ein Interesse an besseren Margen, an Produkten, die nicht austauschbar sind und besseren Margen. Und natürlich immer auch ein Bestreben, Intermediäre auszuschalten. Und die Intermediäre, das sind in dem Fall, seid das ihr. Und also die Marken. Und gleichzeitig gibt es ein Spannungsfeld für Amazon, dass man, das ist nicht nur Amazon, das trifft insgesamt den Handel. Man braucht die Marken, um die Konsumenten in die eigenen Märkte oder auf die Plattform zu holen, um sie reinzuholen. Aber dann ist natürlich attraktiv, da drin so viel Marge wie möglich zu machen. Und das ist sicher ein Spannungsfeld. Man kann es nicht komplett kannibalisieren und nur mit Eigenmarken operieren. Auf der einen Seite und auf der anderen, für Amazon nochmal besonders wichtig, ist das Spannungsfeld Kartellrecht. Und es gibt EU-Kartelluntersuchungen, so um das Jahr 2020. Da wird Amazon vorgeworfen, dass sie die Daten nutzen, die ihnen da zur Verfügung stehen, um eigene Produkte zu entwickeln, dass die Buybox vielleicht den eigenen Produkten besser zugewiesen wird und überhaupt, dass die Platzierung der eigenen Produkte, der eigenen Marken besser oder übervorteilt wird gegenüber den Wettbewerbs- oder gegenüber den Marktteilnehmern und Vendoren, Lieferanten. Dazu gab es eine Einigung dann 2022, wo sich Amazon verpflichtet hat, Praktiken ja, zu ändern, bestimmte Sachen nicht mehr zu machen. Und unterm Strich kam daraus, dass Amazon sich verpflichtet, alle Verkäufer mit Bezug auf die Buybox gleich zu behandeln. Und ja, da, wer jetzt glaubt, da hat er irgendwas mit gewonnen, das ist was, wo irgendwelche aus meiner Sicht, meine Bewertung ist, da haben Technokraten irgendwo angefangen, sich über irgendwas aufzuregen, was überhaupt nicht relevant ist, weil Amazons Vorteil liegt überhaupt nicht im Zugang zu unfairen Daten. Das ist nämlich kein Vorteil. Die Bestseller-Ränge, die kann sich jeder angucken. Das predige ich ja auch hier ab und zu in dem Podcast. Die Bestseller-Ränge, diese Daten, wo man Amazon vorwirft, ihr wisst ja die Verkaufszahlen, ihr wisst ja, was sich gut verkauft. Diese Daten liegen offen für alle. Dieses Gold, was man dann Amazon vorwirft, was sie nutzen würden, unfaire Vorteile, ja, den hat jeder. Wer es noch nicht begriffen hat, es liegt da. Ihr müsst es allerdings nutzen. Und deshalb ist diese Verpflichtung, die man Amazon da auferlegt hat, das ist jetzt nichts, was irgendwie an irgendeiner Situation was ändert, weil Amazons Vorteil liegt in den Kompetenzen und nicht an dem Zugang zu Daten. Hilfreich, dass das nicht richtig ist, aus meiner Sicht, dass ein Unternehmen so marktmächtig wird, dass es da einfach auch Positionen in der Verhandlung hat und in der Ausspielung. Ich finde das nicht richtig. Das muss irgendwo, sollte eingedämmt sein, weil sonst die Vielfalt der Marken verschwunden gehen wird und das sollte auch rechtzeitig irgendwo reguliert sein. Aber die Regulierung müsste eigentlich hier sein, das müsste eher in Richtung von einer Zerschlagung gehen, wo man sagt, okay, ihr dürft hier nicht als Hersteller auftreten. Ihr seid der Marktplatz, kein Hersteller. Das wäre eine saubere Lösung. So hier hat sich für Marken eigentlich nichts geändert. Ja, das heißt für Marken, die Kompetenzen, die Amazon da hat, sind Kompetenzen in der Geschwindigkeit von Produktentwicklung und Marketing. Das sind die Kompetenzen, wo Amazon eigentlich einen Vorteil oder wo man den sieht, wo er eigentlich liegen könnte. Und da gilt es dann als Hersteller aufzuholen. Und dann gehen wir mal in das Problem rein. Also es ist ja jetzt kein Amazon-spezifisches Problem. Genauso wie die Jahresverhandlung, wo ich immer das Gefühl habe, das ist doch nicht das erste Mal, dass ein Markenhersteller mit einem starken Handelspartner verhandelt. Also mit den Lebensmittelketten zu verhandeln, ist auch kein Zuckerschleck mit Baumärkten. Also das ist jetzt auch nicht neu und so ist das Private-Label-Thema auch nicht neu. Also die Eigenmarken wie, ja, ich weiß nicht, ob es Edeka oder Rewe ist, die Werkzeuge, die in Baumärkten da im Kassenbereich liegen, das gibt es ja schon immer, das Bestreben, Eigenmarken zu haben. Und da gibt es dann, ich würde das mal clustern, um hier so ein bisschen Schnitt reinzubekommen und das auf Amazon übertragen zu können und das, was Amazon macht, einzuordnen, würde ich das mal versuchen zu clustern an der Qualität und dem Preispunkt. Und da sehe ich eigentlich drei verschiedene Arten von Eigenmarken. Das erste sind die ganz einfachen, günstigen, wo offensichtlich auch irgendwo klar mal der Handel klar macht, wir wollen euch nicht angreifen, das ist jetzt hier billiges Zeug und das dürfte deiner Marke nicht wehtun. Es gibt bestimmte Konsumenten, die dazu greifen. Typisches Beispiel, diese blauen, unsexy Verpackungen mit einer Marke, die ja Ausrufezeichen hat, heißt, wo völlig klar ist, das hier ist unterer Preispunkt und die Einstiegsqualität. Das ist so die erste Kategorie. Dann geht es ein bisschen weiter. Dann gibt es ja noch immer so eine Eigenmarkenstufe oder auch bei Werkzeugen, ne? Das, was da im Kassenbereich vorher liegt, diese Hämmer und Handschuhe. Ja, ne? Also wenn das für deine Marke ernsthafte Konkurrenzprodukte sind, dann hat deine Marke noch ganz andere Probleme. Jetzt geht's aber weiter in die besseren. Also die Eigenmarken, da haben wir irgendwie auch bei Rewe, da sind dann die Verpackungen in der nächsten Stufe schon ein bisschen besser. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Marken heißen, aber es gibt Verpackungen, da merkt man, oh, das ist schon wertiger. Das ist so, das ist Markenqualität höchstwahrscheinlich. Und alles ist schon etwas ansprechender. Und die gibt's dann, die würde ich dann auch bei den Discountern verorten. Also wo man ja dann das Gefühl hat, das sind Eigenmarken. Discounter haben ja im Prinzip Eigenmarken. Aber ich weiß auch, mit einer sehr ordentlichen Qualität. Also da bekomme ich in der Regel Dinge, die eine ordentliche Qualität haben. Und die dritte Stufe, das sind dann Eigenmarken, die, oder das sind so, würde ich mal sagen, Versuche, wo der Handel dann versucht, eigene Marken zu kreieren, die besonders, ja, die für sich stehen, die in der oberen Qualität sind. Da denke ich jetzt gerade zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es noch jemand kennt, aber Le Frog von Karstadt, die Modemarke, oder auch Lux Tools von Obi, wobei das eine andere Historie hat. Aber das sind Produkte, die mit den Marken auf Augenhöhe vielleicht, ist zumindest mein Gefühl bei Le Frog, müssen wir mal genauer reingucken, wo man das Gefühl hat, die wollen auch eine Marke sein oder die sind auch so stark. Und im Fall von Lux Tools, das ist ja, ich glaube, sogar der Ursprung und Obi kam dann nach Lux Tools, also eigentlich eine Werkzeugmarke. Aber da sind wir dann bei Produkten, wo klar ist, die haben, kommen auch mit einer eigenen Kompetenz, mit einer eigenen Stärke daher. Ja, und was kommt dabei raus? Sagen wir mal, nochmal Le Frog. Da war das klar, das ist Mode und Le Frog war maximal uncool. Also als ich Teenager war, da war das Beste, was man, wenn man was von Le Frog, warum auch immer, besessen hat, das Etikett zu entfernen, um nicht ausgelacht zu werden. Also als Handel ist das schwer, eine starke, coole Marke aufzubauen. Und ich hoffe, ich tue hier keinem irgendwie was Böses, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und die Marke trifft nicht so viele Verbraucher, will ich mal sagen. So, dann haben wir aber jetzt, nehmen wir mal diese Rewe Premium Welt oder Lux Tools, haben wir Produkte, die wirklich gut sind, die vielleicht sogar vergleichbar gut sind oder besser wie die Produkte der Markenhersteller. Aber auch hier gibt's am Ende dann nur einen Bodensatz an Kunden, die sagen, das Produkt nehme ich. Also Rewe Premium Welt, auch wenn es Premium ist, wenn ich jetzt einen besonderen Tag habe, will ich vielleicht trotzdem nicht die. Also da gibt es ja einen Anteil der Konsumenten, die sagen, okay, ich nehme Premium Welt, aber es gibt auch einen Anteil, der sagt, nein, das ist immer noch nicht gut genug. Ich nehme das nicht aus Prinzip, weil es von Rewe ist. Und es wird sicher viele Handwerker da draußen geben, die aus Prinzip nicht die Eigenmarke von Obi Lux Tools nehmen, selbst wenn die Produkte und die Werkzeuge besser wären, als die, die sie selbst nutzen. Also es gibt einen Anteil an Verbrauchern, der niemals zu Eigenmarken greifen wird. Dann jetzt noch das Feld Discounter. Was ist bei Discountern besonders? Discounter, da sind die Kunden gebündelt, die kein Problem mit Eigenmarken haben und tendenziell auch die Eigenmarken bevorzugen. So, das mal so zur Gruppierung. Was ist denn mit den Eigenmarken? Um Amazon mit seinen Marken da jetzt einordnen zu können. Jetzt zu Amazon. Amazon Basics, wenn ich mir jetzt die Produkte angucke, bleiben wir mal nur bei Basics. Ich würde es intuitiv, würde ich auch sagen, die sind von der Qualität ähnlich, jetzt einfach aus Verbrauchersicht, bei Verbraucher, würde ich die ähnlich bewerten wie die Discounter-Artikel. Wenn ich Batterien bei Amazon Basics nehme, die Ladekabel, dann erwarte ich eine entsprechende Qualität und keinen Billigscheiß. Amazon Basics. Das haben sie sich, glaube ich, erarbeitet. Also ähnlich Discounter-Qualität. Und jetzt kommen wir zu dem Gefährlichen. Im Discounter sind ja, da erwarte ich keine Marken. Das Gefährliche ist jetzt hier, dass Amazon kein Discounter ist. Und gleichzeitig haben die Eigenmarken eine hohe Qualität und stehen dann direkt im Wettbewerb neben den Markenartikeln. Im Discounter sind sie ja unique, mehr oder weniger, und sind garniert mit ein paar Eigenmarken, aber mit ein paar echten Marken. Aber hier ist es wirklich ein Angriff direkt auf die Tradition, die Marken der Hersteller mit der Eigenmarke in sehr guter Qualität. Und bei dem Hersteller, unabhängig vom Grad der Qualität der Eigenmarke jetzt, also in dieser Einordnung, ob das jetzt eine Billigmarke, eine Billigeigenmarke oder eine Premium-Eigenmarke ist, wenn das Problem Eigenmarken einem Hersteller sehr wehtut, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die eigenen Produkte Commodities sind oder die eigene Marke nicht stark genug strahlt. Das ist der Trigger. Das heißt, wenn Eigenmarken zu sehr triggern und sich im Unternehmen sehr stark darüber aufgeregt wird und man nicht weiß, was man tun soll, dann sind das die Ursachen, die tiefsitzenden Ursachen. Die Marke strahlt nicht und die Produkte und oder die Produkte sind unter Umständen Commodities, und Commodities ohne starke Marke, da muss man sich ehrlich fragen, was ist die Daseinsberechtigung dieser Produkte und vielleicht auch des Unternehmens? Dann muss die Frage beantwortet werden. Und da triggert das natürlich hierhin. Okay, das Einordnung zu Eigenmarken insgesamt. Jetzt, wie gehe ich damit um, wenn Amazon an der Tür steht und klingelt und fragt, ich hätte gerne deine Produkte für Amazon Basics. Und das läuft nicht so ab, dass sie sagen, das kann ich, ja, glaube ich, aus dem Nähkästchen hier ein bisschen erklären, wie sowas abläuft. Wird sicherlich auch viele interessieren hier, der Hörer. Es läuft nicht so, dass Amazon kommt und sagt, ich hätte gerne folgenden Artikel, kannst du den vielleicht auch produzieren? Sondern Amazon spricht die Marken an und sagt, ich hätte gerne euer Sortiment, würde ich gerne als Amazon Basics launchen oder die und die Eigenmarke. Also so läuft in der Regel die Ansprache. Und dann geht es in eine Verhandlung darüber, welche Artikel man gerne hätte. Das sind dann in der Regel die besten, die Topseller, ist ja klar. Und daher kommt auch die Klage der Hersteller, dass Amazon ja diese Daten hat und dann kommt und die Eigenmarken macht. Das fühlt sich scheiße an, aber wie gesagt, habe ich ja vorher schon rausgearbeitet, die Daten liegen bei den Herstellern auch. Und ja, wie läuft sowas dann ab? Also Amazon steht dann da, möchte die Artikel eigentlich haben und wedelt dann auch mit, ja, oder ist dann auch nur mit einem Fuß drin und sagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich zu eurem Wettbewerber, nehme ich die Sachen alle. Und ich möchte übrigens keinen Schrott. Also ich möchte keine B-Ware oder Auslaufartikel oder irgendwie niedrige Qualität. Ich möchte eure besten Artikel, weil wenn wir das hier zusammen machen, dann muss ich das auch drehen, weil wenn die Konsumenten das nicht kaufen, wenn schlechte Feedbacks kommen, dann haben wir hier alle zusammen nur Kosten. Und das ist das Feld, was Amazon da aufspannt, wenn es Amazon Basics Artikel anfragt. Dann wird von den Marken viel Eigenleistung wieder gefragt. So ähnlich bei Vendor, da dachten ja früher viele, okay, wir müssen die ja nur beliefern. Oder typische Online-Händler, Marketplace-Seller denken auch immer, ja, die Vendoren, die müssen ja Amazon nur beliefern. Die müssen ja nicht viel machen, den Rest macht Amazon. Nee, die Arbeit bleibt ja beim Hersteller, die Produkte zu beschreiben, die Werbung zu schalten und die Bilder zu machen und so weiter. Das bleibt ja schön beim Hersteller und so ähnlich bleibt es dann bei den Amazon Basics Artikeln auch. Es wird sehr, sehr viel beim Hersteller aktiv gelassen. Und der Hersteller wird praktisch mit in die Verantwortung auch genommen, dass das Ganze erfolgreich wird. Bis hin zu Wein-Promotions und Unterstützung in der Bilderstellung und so weiter. Ja, und durch diesen Aufwand in dem Loop, dann entsteht natürlich auch ein Interesse beim Hersteller irgendwann. Dann kommt man in die sogenannten Sunk-Costs. Das heißt, man hat da investiert, Zeit verbracht und so weiter. Dann hat man auch ein Interesse, dass das Ganze erfolgreich wird. Und das Ganze natürlich im OEM-Segment, wo man ja eigentlich nur Produkte weitergeben wollte, die Amazon vermarkten, eigentlich vermarkten, als eigener Hersteller vermarkten wollte. Und dazu komme ich gleich, worauf man achten sollte. Oder das ist eigentlich der schöne Übergang, worauf sollte man achten? Ihr dürft nicht vergessen, dass eigentlich Amazon hier die Marke kreieren soll und auch für den Verkauf und den Erfolg verantwortlich ist. Und lasst euch nicht zu viel Arbeit da aufdrücken, wenn ihr so einen Deal mit Amazon macht. Okay, aber erstmal die Überlegung, wenn jetzt Amazon Eigenmarken OEM bei mir bestellen möchte, wie ordne ich das strategisch ein? Ich muss unbedingt berücksichtigen, dass wenn ich Produkte von mir weggebe, OEM, dass die dann Wettbewerb zu meinen Produkten und auch Kannibalismus zu meinen Produkten, weil auf den gleichen Suchbegriffen beworben sein werden. Das geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn ihr jetzt einfach auf die Idee kommt, die Topseller, das Label wegzulassen, das dann Amazon zu geben und das Amazon Basics Logo drauf zu machen. Dann wird Folgendes passieren, kann ich die Prediction schon geben, dafür muss man nur Amazon ab und zu angucken. Dann wird nämlich passieren, dass in der Produktdetailseite eure Artikel, Beispiel, euer Artikel kostet 30 Euro, euer Topseller, der verkauft sich auch ganz gut. Und dann wird in eurem Artikel eine Werbeanzeige erscheinen und ein Amazon Basics Artikel plötzlich, der identisch aussieht, vielleicht sogar mit gleichen Fotos, beworben werden, der aber günstiger ist. Sodass ein Kunde, der nicht ganz blöd ist, vielleicht sagt, ach guck mal, da ist doch das Gleiche aus Eigenmarke, nehme ich das. Das führt dann dazu, dass eure Conversion Rate sinkt. Das ist ein Conversion Killer, ne? Conversion Rate sinkt. Nicht nur der direkte Wettbewerb, sondern auch das Ranking und leidet für und damit der Umsatz für euren Artikel und die Klickkosten werden teurer und. Also Vorsicht, dass die Artikel nicht einfach leicht modifiziert oder sehr ähnlich sind, sondern die sollten sich wirklich unterscheiden. Am besten ist es, wenn man Produkte hat, die den Wettbewerb an der Stelle angreifen können, da wo ihr eh nicht stark seid, aber die Produkte günstig weggeben könntet. Das sind optimale Artikel, um sie an als OEM an Amazon als Basic zum Beispiel in der Produktion oder Amazon zu unterstützen hier in der Produktion mit den Artikeln, die den Wettbewerb vielleicht angreifen, den ihr an der Stelle so nicht kriegen könnt. Oder Artikel, die man nicht mehr macht, ne, mit alten Werkzeugen oder keine Ahnung. Ne, so, das sind interessante Artikel, aber um Gottes Willen, Obacht bei euren Topsellern. Geschäft nicht um jeden Preis. Amazon erzeugt Druck bei diesen Anfragen, aber um Gottes Willen nicht um jeden Preis, denn der Preis, der ist einmal draußen und es ist wichtig, genauso viel abgezogen von der eingerechneten Kannibalisierung, die stattfindet, genauso viel Marge auf den Artikeln möglichst oder Ertrag zu haben, wie auf dem, den man heute hat. Ansonsten ist es ein Minusgeschäft. Ihr nehmt ein bisschen Umsatz ja von den Wettbewerberartikeln weg, ein bisschen geht bei euch weg. Wenn ihr aber schon die Topseller seid, wenn ihr die stärksten in dieser Kategorie seid, die stärksten Artikel habt, weiß ich nicht, ob ich Amazon noch die Basics-Artikel dazu geben würde. Besser bietet sich an etwas, wo ich selbst nicht der Stärkste bin und auch nicht erwarte, der Stärkste zu sein. Dann nehme ich nämlich mehr vom Wettbewerb mit, als ich bei mir kannibalisiere. Nächster Punkt, Preisgestaltung. Preise sollten nicht, würde ich nicht so gestalten wie bei Discountern. Hier geht es ja um, manchmal um Kalkulationen, die vielleicht die Produktion auslasten oder Oder Eigenmarken jetzt in den Drogeriemärkten, wenn ich daran denke, ne, da weiß ich, dass da irgendwelche Cremes, die werden gemacht unter einem anderen Label, um die Produktion auszulasten, um dann ja in der Mischkalkulation das so hinzubekommen. Lange Verträge, die Klarheit oder Aktionen, die Klarheit darüber bringen, welches Umsatzvolumen ich ungefähr erreichen werde. Und bei Amazon habe ich das nicht. Das heißt, das muss ich in meinen Preis einkalkulieren. Das ist nicht der gleiche Preis, den ein Discounter bekommt. Das kann nicht der gleiche Preis sein, weil ich habe bei Amazon das Risiko, dass das Produkt nicht angenommen wird, dass es ausgelistet wird wieder, dass es vielleicht gar nicht erst ans Laufen kommt und dass Amazon sich vielleicht auch entscheidet, demnächst einen woanders zu sourcen. Also achtet darauf in den Verträgen, dass die Preise zu diesen Faktoren passen. Unbedingt. Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und die Umsätze, die mit so einer Eigenmarke von Amazon zu erwarten sind, oder die Deckungsbeiträge, die würde ich auch nicht den Fehler machen und das zu weit überschätzen, was da möglich ist. Ja, wie sollten jetzt Unternehmen darauf reagieren? Langfristig, also auf diese Insgesamtsituation von Eigenmarken, wenn die zur Bedrohung für die eigenen Produkte werden. Also erstmal Commodities, wenn ich in einer Kommoditisierung bin, beziehungsweise die Produkte, dann ist das ein Problem. Und viele Hersteller haben ja ihre Produktionen, um Kosten zu sparen, verlegt nach Fernost oder da, wo es günstiger ist. Und ich kann nur sagen, eigene Produktion bedeutet eigene Wertschöpfung. Und wenn ich heute mein Unternehmen betreibe, indem ich Produkte, die in anderen Fabriken hergestellt werden, die ich mir nicht gehören, wo mir die Kompetenzen nicht gehören, wo ich nur mehr oder weniger was von der Stange kaufe und das modifiziere, so, das Geschäftsmodell, das macht halt Amazon natürlich auch, und da sind auch andere, die sind da wirklich gut drin. Und wenn ich meine Marke dann da oben noch drauf mache, ich muss bei meiner Marke eine gewisse Produktions- oder Produktkompetenz mitbringen. Ansonsten ist es langfristig, gehe ich davon aus, dass die Marke beschädigt wird. Der zweite Punkt, ganz wichtig, eine zeitgemäße OEM-Strategie für die Eigenmarkenanfragen. Unter den Aspekten, die ich hier oben jetzt rausgearbeitet habe, nicht nur eine zeitgemäße Vertriebs- und Preisstrategie, sondern auch OEM hat sich verändert. Es ist nicht einfach so wie früher, dass irgendwo Billigartikel in einem Wühltisch lagen, irgendwo in einem Supermarkt, und die keine Konkurrenz für die echten Produkte sind. Ich habe das oben rausgearbeitet. Amazon zum Beispiel ist jetzt nicht einfach mehr nur ein Discounter, wo ich dann weiß, okay, hier ist jetzt eine höhere Qualität, sondern hier habe ich die Situation vermischt. Starke Marken, Private-Label-Marken plus auch noch neue Marken, direkt Factory-to-Consumer von Chinesen, es kommt alles zusammen. Und ich brauche unbedingt, wenn ich meine Produkte weggebe, eine zeitgemäße OEM-Strategie. Zu welchem Preis und an wen will ich meine Produkte eigentlich ohne Label abgeben? Und welche Produkte? Darüber brauche ich eine Klarheit. Ja, und das dritte und wichtigste, langfristig ist es, starke Marken außerhalb von Amazon aufzubauen. Das heißt, die eigene Marke mit eigener Nachfrage, das führt zu einer Relevanz, das führt zu hohen Conversion Rates, zu unfairen Vorteil gegenüber allen Private Labels und zu hohen Platzierungen bei niedrigen PPC-Kosten. Also die eigene Marke aufzubauen mit den Methoden, die heute da sind, Influencer, Social Media, auch Fernsehen, eigene Marke aufbauen, ist ein ganz elementarer Punkt, den man aktiv betreiben sollte, gerade weil der Markenaufbau über den stationären Handel, so wie es früher war, über Aufsteller und so weiter, nicht mehr so stark ist oder oder die Relevanz absinkt im Vergleich zu früher. Kurzfristig, das waren die langfristigen Maßnahmen, kurzfristig gilt das Ruhe zu, würde ich erstmal empfehlen, Ruhe zu bewahren, wenn man hier irgendwo eine Nervosität im Unternehmen hat, und weiter einen guten Job machen, auf den eigenen Einflussbereich konzentrieren und die Potenziale, die in diesem Einflussbereich sind, erschließen. Denn wenn Wettbewerber jetzt aus dieser Nervosität heraus Deals abschließen, ist das unter Umständen nicht langfristig, und ich kann mich einfach an den Rand stellen und dazugucken. Wie gesagt, es gibt nicht diese langfristigen Verträge in der Regel mit Lieferanten, und Amazon ist ja viel nervöser als ein Aldi und ist auch nervöser, weil selbst getrieben von den Endkunden, von den Ergebnissen im Verkauf, getrieben auch von Temu und den Chinesen, wird Amazon auch getrieben, ähnliche Produkte anbieten zu müssen. Und diese Nervosität, die würde ich unbedingt als Markenhersteller hier weghalten und da nicht reingehen und versuchen, so zu werden wie die Chinesen, wie das Zeug auf Temu, wie Amazon das will, weil in dem Feld gibt es ohnehin nichts zu gewinnen. Ich würde weiter mit den Produkten, die ich hier habe, einen guten Job machen und schauen, wie kann ich die verbessern, wie kann ich was tun, was man nur hier machen kann, was man nicht in Fernost kopieren kann, so einfach. So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ein paar, vielleicht ein paar unbequeme Wahrheiten auch, wenn es darum geht, wie tiefst eigentlich Themen manchmal angefasst werden sollten. Marke, Produktionskompetenzen. Dennoch, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, dann empfehle ich dir, den Podcast zu abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Immer donnerstags, circa 15 Minuten. Heute ist wahrscheinlich ein bisschen länger. Perfekt für den Weg zur Arbeit, um neue Aspekte für die eigenen Strategien aufzunehmen oder mit neuem Wissen in den Meetings der Woche zu punkten. Ich hoffe, es hat dir gefallen, und ich wünsche dir jetzt wieder maximale Wirksamkeit und viel Erfolg für dein Unternehmen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut.